come on.
100.
Wie oft können wir diesen Jubel noch anschauen? Ich würde sagen, noch ein paar Mal. So großartig war der Fernsehmoment. JJ hat es also möglich gemacht, der Song Contest kommt wieder nach Österreich. Was das bedeutet und wie wir das schaffen wollen, das besprechen wir jetzt in Beide Seiten live am Montag danach. Wunderschönen Abend. Und natürlich, wie hat denn JJ überhaupt diesen großen Moment erlebt?
JJ, hallo.
Hallo.
Wir sehen uns wieder nach dem Flughafen. Wie geht's dir?
Gut. Ich habe das noch immer nicht verarbeitet und check noch immer nicht, dass ich diese Trophäe da in der Hand halte. Das ist ganz böse.
Sag uns ganz kurz, beschreib uns ganz kurz den Moment, als klar war, wir holen den Song Contest nach Österreich zurück.
Das war arg. Wir waren im Splitscreen und ich dachte mir schon, okay, die ganze Halle jubelt schon Austria, Austria, Austria. Ich dachte mir, oh Gott, Leute, warte kurz, wir könnten den Scheiß wirklich gewinnen. Und dann, wo sie gesagt haben, dass wir mehr als 100 Punkte hatten, die uns gefehlt haben zum Sieg, haben mich alle herumgeworfen, wie als wäre ich so ein Fidget-Toy. Und das war so lustig. Es gibt Videos dazu online. Und dann muss ich nochmal auf die Bühne. Aber ich habe es noch immer nicht gecheckt, so dass das ich für Österreich mit Österreichs Hochkultur, der klassischen Musik, die größte Show, Musikshow der Welt gewonnen habe.
Ich stelle jetzt also fest, dass wir 26 der Austragungsort des Eurovision Song Contests sind. Ganz kurze Antwort, wo soll er stattfinden?
Wien.
Gut, danke dir, JJ.
Oh, da gibt's keinen Zweifel. Song Contest, mal schauen, ob er nach Wien kommt, aber jedenfalls wieder in Österreich, meine Damen und Herren. Das dauert noch ein Jahr, JJ wieder in Österreich, das hat ja keine 24 Stunden gedauert. Wir waren da am Wiener Flughafen dabei und beileibe nicht die Einzigen dort.
Nerven aufreibend. Ich glaube, wir haben so viel geweint, wir könnten drei Badewannen damit füllen. Es war unfassbar. Wir sind uns einfach nur mehr in die Arme gelegen und wir können es, glaube ich, einfach nicht warten, tatsächlich zu sehen.
Sehr so geil. Ich glaube, wir haben eine Nervenbeschwerde bekommen, weil ich so laut geschrien habe.
Gejubelt und geschrien und Nachbarn waren auch draußen. Also es war wirklich, wirklich toll, muss ich sagen. Ja.
Wahnsinn. Ich habe Rotz und Wasser geheult, wirklich. Also ich war wirklich, ich hatte total Gänsehaut. Ich war wirklich so happy, dass sie gewonnen hat. Vor allem, weil ich kenne den JJ schon seit 4 Jahren, seit der Starmania-Teilnahme. Und die Thea kenne ich auch schon so, so lange. Und sie hat ja den Song mitgeschrieben. Und das war einfach mega Gänsehaut. Und ich war so happy einfach.
Natürlich, also wir sind jetzt schon in der Warteschleife, dass wir die Tickets für nächstes Jahr kaufen. Nur, diesmal wird es billiger, weil wir die Übernachtung und die Reisen nicht zahlen müssen.
Und dann gibt's natürlich auch das offizielle Österreich, das sich einen Haxen ausfreut. Und so klingt es, wenn Kanzler, Vize und Außenministerin JJ gratulieren.
Und es ist ein ganz besonderer Beitrag aus meiner Sicht, der auch musikalisch überzeugt hat, aber auch darüber hinaus. Und der gezeigt hat, die Vielfältigkeit der österreichischen Kunst und Kultur, die Verbindung von klassischer Musik mit moderner Musik in einer ganz besonderen Art und Weise und auch ganz besonders interpretiert.
Und ich freue mich, das ist ein Aushängeschild jetzt für die österreichische Musikszene. Es wird Auswirkungen wirtschaftlich, touristischer Natur natürlich auch mit sich bringen, was uns auch sehr freut. Aber schön ist, dass wir uns gemeinsam in Österreich kollektiv freuen. Und ich habe es gestern auch schon gesagt, dass man schon ein bisschen das Gefühl gehabt hat in der Nacht und in den Morgenstunden, dass wir alle ein bisschen gewonnen haben.
Es ist wunderschön zu sehen, wie viele sich freuen mit dir, für dich, für dein ganzes Team, aber auch als Österreicherinnen und Österreicher. Also das bringt schon wirklich auch einen Stolz ins Land.
Und ich bin auch froh, dass ich diese große Verantwortung tragen darf, auch die Jugend zu repräsentieren, aber auch die Queer-Community und für Gerechtigkeit dazustehen für uns alle und die Botschaft einfach, dass die Liebe wirklich die stärkste Kraft der Welt ist und dass die Liebe immer siegt.
So, da unterschreiben wir jetzt schon ein paar Sachen, die JJ von sich gegeben hat. Und gepostet wurde heute natürlich auch eifrig, auch ein paar allerhöchste Reaktionen haben wir für Sie eingefangen im Internet.
Austria, 12 points. Lieber JJ, lieber Johannes Pietsch, was für ein Erfolg, was für eine Stimme, was für eine Show. Herzliche Gratulation zum fulminanten ersten Platz beim Eurovision Song Contest. Ganz Österreich freut sich.
Yay, yeah, Sieger! Gratuliere, JJ!
Was?
Ja, Sie haben es erkannt, das war natürlich Conchita und vom Jubel. Jetzt noch ganz kurz, meine Damen und Herren, versprochen, zu den Sorgenfalten. Jessas, wie können wir uns das leisten? Das wird im ORF natürlich ein Thema sein. Wir haben die ORF-Programmchefin gefragt und siehe da, Stefanie Kreuz-Horowitz hat so gar keine Sorge, sondern ist rundum begeistert, wie sie Sabine Loho vor der Sendung begründet hat.
Und ich bin nun verbunden mit Steffi Kreuz-Horowitz, Programmdirektorin vom ORF. Hallo Steffi.
Guten Abend.
Und weil du mal Puls 4 Programmchefin warst und wir uns auch persönlich kennen, darf ich weiter beim Du bleiben in diesem Interview. Steffi, wir haben dich auch in Basel gesehen. Du warst an JJs Seite, wohl auch schon wissend, was auf den ORF nächstes Jahr zukommt. Wie war denn dieser Moment, als klar war, dass JJ das Ganze gewonnen hat, für dich emotional?
Ja, es war bedingungslose Freude. Ich habe schon am Samstag in der Früh beschlossen, dass für uns der Sieg an oberster Stelle steht und dass ich nicht drüber nachdenken möchte, welche Herausforderungen dann danach auf uns und den ORF zukommen. Und deswegen war das einfach ein unglaublich emotionaler Moment der reinen Freude, weil ich es diesem jungen Künstler so unglaublich gegönnt habe. Und wir haben mitgefiebert mit ihm und war ein wunderschöner Abend.
Auch für die Zuseherinnen, die zu Hause vor den TV-Bildschirmen saßen, war es ein sehr, sehr emotionaler Moment. Fakt ist, du hast es eh schon gesagt, der ORF wird den ESC also im nächsten Jahr ausrichten. Wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Was sind denn eure nächsten Schritte?
Ja, der Song Contest ist ja Gott sei Dank jetzt wirklich schon in langer Tradition. Das heißt, es gibt sehr viele Erfahrungswerte. Auch wir im ORF haben von 2014 Erfahrungswerte, wie man so einen Event ausrichtet. In erster Linie geht es mal darum, die Rahmenbedingungen festzulegen, wo wird der ESC stattfinden. Das ist auch unser erster Schritt, diese Ausschreibung jetzt transparent zu machen. Diese Unterlagen sind schon fast halb vorbereitet. Da haben wir ein bisschen auch vorgearbeitet. Und jetzt sind wir bereit, eine Location zu finden, wo wir den austragen können nächstes Jahr.
Du hast es gerade angesprochen, Steffi, du warst ja 2014 und 2015 schon maßgeblich bei der ESC-Organisation für den ORF mit dabei. Was waren denn damals schon die größten Herausforderungen bei der Umsetzung und vor allem auch, was hat es damals gekostet?
Die Herausforderungen liegen ja ganz oft im Detail. Man kann sich vorstellen, man braucht eine große Halle, die muss man für mindestens 2 Monate buchen können. Man muss hunderttausende Menschen unterbringen können. Das ist irgendwie fast Hausverstand, dass man diese Probleme löst. Schwierig wurde es dann, wenn man in irgendeiner Situation dann damit konfrontiert ist, dass ein Kühlgerät zu laut ist für die Kamera, die daneben steht und dass irgendeine Eishalle abgetaut werden muss. Und wie man eine Eishalle abtaut, haben wir damals dann 2014 gelernt, um dort die Garderoben unterzubringen und solche Geschichten, die man sich jetzt im Vorfeld noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Da kommen immer Überraschungen auf einen zu, aber das macht es ja auch so besonders und so aufregend.
Was irrsinnig schnell ging, ist nämlich die Tatsache, dass darüber diskutiert wird, wo denn der ESC stattfinden soll. Soll es wieder Wien sein? Soll es Innsbruck, Graz sein? Da gibt es natürlich jetzt mehrere Optionen. Kann der ORF in allen Bundesländern sein oder wäre euch Wien natürlich am liebsten?
Uns ist es dort am liebsten, wo die Ausschreibungskriterien am perfektesten erfüllt werden. Da gibt es keine Präferenz, in welchem Bundesland das sein soll. Da ist uns alles recht. Es muss nur im Sinn der Veranstaltung bestmöglich funktionieren. Und darum sind jetzt auch alle Regionen, alle Städte oder Länder aufgefordert, die Interesse haben, das zu hosten, sich zu überlegen, wie könnten sie das organisieren, dass wir da einfach eine gute Infrastruktur haben und zeigen können, wie toll der ORF und wie toll Österreich das über die Bühne bringt. Weil, sei auch dazu gesagt, die Länder natürlich ein Interesse haben, sich jeweils zu präsentieren vor ganz Europa, um nicht zu sagen, der ganzen Welt. Diese Veranstaltung hat doch 150 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, da haut man sich dann schon ein bisschen ins Zeug für die eigene Stadt.
Weiß man eigentlich schon von eurer Seite, wer der Verantwortliche sein wird? Gibt es schon Agenturen? Gibt es schon interne Entscheidungen?
Ja, wir sind seit gestern Abend in einer ersten Steering-Gruppe zusammen und diskutieren maßgebliche Fragen. Jetzt wäre es ein bisschen gar früh, wenn wir da innerhalb von 24 Stunden schon sämtliche Positionen besetzt hätten. Was mich sehr beruhigt, ist, dass wir sehr viel ESC-Know-how im Haus haben. Nicht nur aus der Veranstaltung 2014, sondern weil wir ja seit vielen, vielen Jahren auch Teil dieser EBU-Gemeinschaft sind, sehr gut vernetzt sind in der EBU und beim ESC und da auf wirklich Top-Leute zugreifen können. Also das machen wir schon.
Wir nehmen dich dann beim Wort. Gerade letzte Woche haben wir ja viel über das Budget berichtet. Österreich muss sparen. Das war die Ansage des Finanzministers. Darum muss man natürlich auch über das Budget für den ESC sprechen. Wie viel Budget hat denn der ORF dafür und wie viel werden gegebenenfalls Stadt, Länder und Bund dazu zahlen? Gibt es da schon konkrete Zahlen?
Da gibt es noch keine konkreten Zahlen. Wir haben eine Annahme, eine Vorstellung, was der ORF für so eine Veranstaltung aufbringen kann. Das mag ich jetzt noch nicht konkret beziffern. Klar ist, dass wir das nicht alleine machen können. Das ist eine Anstrengung, Österreich sein muss. Wichtig ist aber auch, und den Eindruck habe ich sehr stark bei allen Beteiligten, dass klar ist, dass das ja ein Investment ist, das wieder zurückkommt und im besten Fall ein Vielfaches auch für die Republik wieder zurückkommt, weil das so ein Tourismusmagnet ist und weil man sich da stundenlang vor ganz Europa als Nation präsentieren kann und der sogenannte Return of Investment ist da halt schon auch wirklich ausschlaggebend und deswegen braucht man sich keine Sorgen machen, dass in Sparzeiten hier Geld verjuxt wird, sondern man sollte das tatsächlich als Investition sehen. Wir sehen es als Investition.
Steffi, das Schicksal will es so. Es ist nächstes Jahr wieder ein Jubiläum. Diesmal ist es der 70. Song Contest, der in Österreich stattfindet. Muss da nicht auch gelten, klotzen statt kleckern? Der ORF und auch Österreich, du hast es vorhin schon gesagt, will sich natürlich von seiner besten Seite zahlen und das kostet wahrscheinlich auch, oder?
Naja, wir sind ja berühmt dafür als ORF, dass wir schlank produzieren können, aber selbstverständlich wollen wir eine Visitenkarte abgeben. Ich glaube, um jeden Preis klotzen macht keinen Sinn. Es wird viel Kreativität gefordert sein, um Dinge umzusetzen, die einen Schauwert haben, einen Wow-Effekt haben. Das geht nicht immer nur mit Geld. Es gibt einen Spruch, um es zu zitieren, von unserem gemeinsamen ehemaligen Chef, der immer gesagt hat, mit Geld kann es jeder. Und das Kunststück ist, dass man nicht sich darauf verlässt, dass jede Rechnung bezahlt werden wird, sondern dass man wirklich auch versucht, es schlank, verantwortungsbewusst, aber mit großem Selbstbewusstsein für Österreich umsetzt.
Damit also liebe Grüße an Markus Breitenhecker. Vielleicht noch eine letzte Frage. JJ hat sich ja bereits am Tag seines Sieges auch gemeinsam mit Conchita als Moderatorin ins Spiel gebracht. Wie stehst du denn zu diesem Vorschlag?
Na, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, selten so viel Post wie in den letzten Stunden bekommen. Liebevolle Bewerbungen aller Art. Von Skurril bis durchaus auch Natascha her. Das ist tatsächlich ein attraktives Jobangebot, das wir da zu vergeben haben. Also da werden wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Ich kann mich erinnern, 2014 wurde kurz vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, die Moderation bekannt gegeben. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Kann mir gut vorstellen, dass es da mehrere gibt, die da gerne mit dabei wären. Von unserer Seite René Aach von Puls 4, vielleicht kriegst du da auch noch eine Bewerbung, könnte auch noch auf dich zukommen. Steffi, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. War schön, dich mal wiederzusehen. Danke.
Vielen Dank, alles Liebe.
So, und bei mir im Studio ist mittlerweile die Moderatorin des Eurovision Song Contests, Arabella Kiesbauer. Hallo Arabella.
Servus, mein Lieber.
Die Jahreszahl müssen wir natürlich dazu sagen, das war vor genau 10 Jahren, das war 2015. Bevor wir zu diesem Event kommen, zum jetzigen in Basel. Wie lang war die letzte Song Contest Nacht bei dir?
Bis zum bitteren Ende, ganz klar. Wir haben ausgeharrt, wir hatten Freunde zu Besuch und manchmal ist es ja so, dass das Voting sich doch ein bisschen in die Länge zieht, aber dieses Jahr war es wirklich spannend, vom ersten Voting bis zum letzten und nachher ein großer Jubel.
Geht der Sieg von JJ in Ordnung? Das ist eine Proforma-Frage.
Ja, ich wollte gerade fragen, also was soll denn das? Ja, natürlich. Es ist ja auch unser Sieg. Ja. Ich habe zwar nichts dazu beigetragen, aber man fühlt sich dann ja solidarisch.
Was hat dich beeindruckt?
Natürlich seine Stimme, also die ist also unglaublich. Und auch, dass er mit dieser Stimme einfach sich durchgesetzt hat. Also man schwankt ja immer zwischen, sag ich mal, ein bisschen Blödeleien, auch beim Song Contest oder viel Show. Und da war es dann, glaube ich, eine Kombination aus der Stimme und natürlich der tollen Inszenierung auf der Bühne.
Wer war deiner Ansicht nach noch in Topform an diesem Samstag in Basel? Von der Konkurrenz von JJ?
Ja, also Estonia fand ich ganz witzig, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja auch, kommt ja auch aus dem Kulturbereich. Da schlägt mein Herz auch dafür.
Sie sind Dritter geworden mit einem starken Publikumsvotum.
Ja, genau, Dritter geworden. Schweiz fand ich auch sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Das war zwar ruhig, aber ein tolles Lied und tolle Text auch. Ja, also jeder hat ja so seine eigenen Favoriten.
Also Riesenshow, wenn Sie es gesehen haben, meine Damen und Herren. Und Sie haben es natürlich geschaut, das ist ja ganz klar. Jetzt schauen wir uns die Bilder von deinem Auftritt an von 2015, das war vor genau 10 Jahren, da wart ihr auch zu dritt, so wie eben auch Samstag moderiert worden ist, Miriam Weichselbraun, Alice Tumbler waren da. Was ist denn deiner Ansicht nach der ESC für ein Event? 2015 war es die Wiener Stadthalle,
ja.
Könnte in einem Jahr wieder sein. Wie läuft denn sowas ab im Vergleich mit anderen Shows, die du moderiert hast?
Ja, vor allen Dingen sind es viele, viele Shows, weil wir ja in der ganzen Woche, in der ESC-Woche, jeden Tag 2 Shows hatten. Es gibt dann die Familienshows, die Jury-Shows, also immer am Nachmittag, am Abend und Halbfinale 1, Halbfinale 2 und dann das große Finale. Jede Show wird 4-mal gemacht. Also das heißt, ich habe vor allen Dingen natürlich sehr viel Arbeit in Erinnerung und eigentlich die Tatsache, ich war ununterbrochen auf der Bühne.
Ja, das ist natürlich klar, weil die Stunden, der Tag hat nur 24 Stunden, ja. Und das bringen die Shows, werden alle untergebracht. Das hat sich natürlich in den letzten 10 Jahren überhaupt nicht verringert, sondern es ist genauso oder im Gegenteil sogar noch mehr geworden. Jetzt ist das ein Mega-Event über Tage. Es ist bummvoll, es ist laut, es ist bunt. Es sind Millionen am Fernseher und am Stream dabei. Es gibt mehrere Shows. Alles dauert jeweils stundenlang. Ist das die Königsklasse, den ESC zu präsentieren als Event?
Letztendlich gibt es viele Dinge im Hintergrund, sag ich mal, die Anspannung natürlich, die Konzentration, auf der Bühne alles leicht aussehen zu lassen. Es ist sicherlich für alle Beteiligten, auch hinter den Kulissen arbeiten, in jedem einzelnen Department, also inhaltlich die Vorbereitung, die ja wirklich über Monate geht oder fast das ganze Jahr dauert.
Über Monate mindestens.
Also eigentlich fast das ganze Jahr, inhaltlich. Also jetzt vielleicht für die Moderation nicht das ganze Jahr, aber die Leute, die die Sendung zusammenbauen, also die arbeiten wirklich ein Jahr dran. Ich bin sicher, die haben heute schon angefangen. Ja? Und dann von der Technik her natürlich, also auch, ja, also bis hin zur Moderation, die dann das letzte kleine Stückerl ist, das man dann letztendlich sieht und in Erinnerung behält. Aber ich meine, das ist schon die Königsklasse für alle Beteiligten.
Ist dir von 2015 was besonders in Erinnerung geblieben? Oder war es ein Riesending, was sich einfach von A bis Z
Also Österreich, finde ich, hat sich wunderbar präsentiert. Ich fand schon den Opener vom allerersten Halbfinale unglaublich bewegend und habe hinter den Kulissen, und ich habe mir den ja ein paar Mal angesehen, war ich immer so berührt, dass ich also wirklich fast Tränen in den Augen hatte, weil das wirklich so unser Land und so schön, wie es sich präsentiert und wir sind so perfekte Gastgeber. Ich glaube, dass man da schon sehr viele Sympathiepunkte auch sammeln kann.
Bekommst du da überhaupt, wenn du als Live-Moderatorin da drauf bist, die Darbietungen tatsächlich mit, weil es ist ja ein Staccato, es ist ja dann sofort der nächste Auftritt, man schaut sich nochmal kurz an, was kommt jetzt eigentlich als nächstes, oder hast du dann im Nachhinein erst die Möglichkeit, die Chance, das vielleicht in Ruhe noch einmal Revue passieren zu lassen?
Von den Auftritten bekommt man eigentlich nichts mit, weil in dem Moment, wo man selber die Moderation auf der Bühne hatte, wird man ja sofort zur nächsten Auftrittsposition entweder im Golfwagerl gefahren, weil da solche Distanzen sind, oder geht halt hin, also man ist ja sofort wieder beschäftigt mit der nächsten Moderation in den Green Room oder da oder dort oder die Bühne, gibt's ja so viele. Also sag ich mal, der Genuss an sich der Show, wie das jetzt der Zuschauer zu Hause hat, den hat man nicht. Dafür hat man das Live-Erlebnis, wenn man dann natürlich auf der Bühne ist und die Leute einen im Publikum oder 10.000 waren es in der Stadthalle anstrahlen, jubeln, du merkst, die wollen feiern, die sind glücklich, die Musik verbindet, also das hat dann auch etwas sehr Aufbauendes.
Kommt schon eine Welle zustande, glaube ich. Jetzt heißt, man soll nie über die Konkurrenz urteilen, aber entre nous, wie hast du denn die Kolleginnen gefunden, die jetzt in Basel moderiert haben? Das waren, um es zusammenzufassen, Michelle Hunziker, Sandra Studer und die Komikerin Hazel Brugger war auch dabei.
Super, also ein tolles Trio, die Hazel mit ihrer, wie soll ich sagen, fast ein bisschen versteinerten Miene, was sie dann aber auch sich selber auf die Schaufel genommen hat, das hatte ja schon sehr viel Komödiantisches, ja, die muss ja auch gar nicht viel machen, also fand ich eine sehr, sehr gute Auswahl, tolle Kombination.
Eine interessante Kombi jedenfalls gewesen, die zahlreiche Reaktionen auch zur Folge gehabt hat. Spannendes Experiment, man sieht natürlich, was in einem Jahr dann ist, wir sprechen dann noch vielleicht über deine Zukunftspläne am Schluss, aber noch ganz kurz. Zum Sieg von JJ. Österreich jubelt, wir haben es vorhin in Reaktionen gesehen, aber viele kratzen sich auch am Kopf, weil die Kosten sind natürlich enorm, die der ESC vielleicht verschlingen könnte. War das damals vor 10 Jahren auch im Vorfeld ein Tauziehen, wie das alles zu stemmen ist, oder ist das an dir und deiner Arbeit völlig vorbeigegangen, was da budgetär im Hintergrund vielleicht läuft?
Es sind natürlich schon hohe Kosten, wobei, sage ich mal, das Geld für die Moderation da nicht so groß mitspielt, kleiner Scherz. Aber darüber, glaube ich, wurde das letzte Mal gar nicht so viel diskutiert. Wir sind, glaube ich, momentan in einer anderen wirtschaftlichen Situation. Die Weltlage ist eine andere. Deswegen gibt es jetzt mehr Anlass zu Diskussionen. Ja, es ist schon, sage ich mal, etwas, was man auch stemmen muss.
Du hast so gut wie jede Casting- oder auch Gesangsshow, die es nur irgendwie gegeben hat, auch im österreichischen Fernsehen und darüber hinaus auch schon moderiert. Wie wird denn das in einem Jahr? Würdest du den ESC gern noch einmal moderieren?
Also das ist schon eine Erfahrung, die prägend ist auch für das eigene Leben und für die eigene Karriere. Und wenn man mich braucht, sehr gerne bin ich dann, stehe ich zur Verfügung, fühle mich schon fast wie der Bundespräsident.
JJ hat jedenfalls gesagt, er würde es gern moderieren. Nächstes Jahr zusammen mit Conchita.
Finde ich gut. Das? Also Conchita kann es auf jeden Fall, JJ glaube ich auch. Also ich finde das interessant, ja.
Ist das eigentlich jetzt üblich, dass immer drei das moderieren, weil es einfach so ein bisschen eine Arbeitsteilung ist, weil man sich das einteilen kann besser?
Ja, es sind ja, man darf nicht vergessen, oft zwei Moderatoren oder Moderatorinnen, sag ich mal, auf der Bühne. Eine ist dann im Green Room. Das sind schon verschiedene Locations, eben Auftrittsmöglichkeiten. Das ist von der Logistik her, also alleine wirst du da schwer tun. Ja.
War irgendein Erlebnis, dass du nicht mehr gern dich an zurückerinnerst?
Beim ESC?
Vor 10 Jahren beim ESC? War das alles eine runde Sache, die halt.
Es war eine runde Sache, aber natürlich gibt es im Vorfeld einfach sehr viele Gedanken hinter den Kulissen, auch was alles schief laufen könnte und was man dann im Notfall auch macht. Aber es war wirklich so gut durchdacht und geplant und dann auch durchgeführt. Also es lief sehr rund.
Wir schauen, wie fürs nächste Jahr ist. Noch zum Abschluss, weil ja jetzt schon seit vor 9 Jahren, glaube ich, das Auswahlverfahren für Österreichs Teilnehmer verändert worden ist, von den Castingshows weg zu einer internen Auswahlverfahren, hat, wie wir gesehen haben, jetzt auch zum Erfolg letztlich geführt, gab aber auch Misserfolge dazwischen. Sollte es deiner Meinung nach nochmal eine Castingshow geben, wo sich das ganze Land beteiligen kann an der Auswahl der oder des nächsten Teilnehmers?
Da gibt es auch für und wieder natürlich. Auf der einen Seite schürt es die Verbundenheit mit denen, die dann letztendlich zum ESC geschickt werden, weil man sagt, also wir haben die ausgesucht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, die ja so große Shows haben, was die Auswahl betrifft, das hat jetzt nicht immer so gut funktioniert. Im Gegenteil, da waren dieses Jahr ja gut mit dabei, mit österreichischer Hilfe sozusagen, aber ansonsten die letzten Jahre eher ein bisschen mau.
Wo sollte denn, die Diskussion haben wir auch schon gehabt, kurz nachdem JJ zum Sieger gewählt worden ist, der ESC 2026 in Österreich stattfinden, deiner Ansicht nach? Ist das völlig egal?
Also ich, Wien stand schon im Fokus. Wien ist natürlich schon als Bundeshauptstadt eine Location, die viele auch logistische Möglichkeiten einfacher macht. Ich selber denke mir aber, können auch andere schöne Städte, also ich meine, wir sind ein tolles Land und es gibt sicherlich eben einige Bewerber, habe schon einige andere Städte, glaube ich, Wels hat sich, oder? Wer
Wels
hat
sogar, ja, mit einer neu gebauten Messehalle, die im März fertig wird, aber auch Innsbruck und Graz.
Innsbruck, Graz, genau, haben genannt. Sich, genau, ja, warum denn nicht? Also,
na, dann schauen wir mal.
Ja.
Schauen wir mal, wo es ist und was du dann in einem Jahr machst. Arabella, vielen Dank für den Einblick in deine
sehr
Arbeit.
Gerne.
Danke
sehr
vielmals. Ja, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, wer soll das bezahlen und wer hat so viel Geld? Es geht natürlich ums Geld. Und wir haben gleich bei uns die Kostendiskussion zum ESC 2026 in Österreich. Und Sie können in der Zwischenzeit, in der Pause, alle schätzen, wie viel hat der Song Contest in Basel in der Schweiz heuer gekostet? Mit der Antwort sind wir gleich wieder zurück. Die Sendung im Zeichen des Eurovision Song Contest 2026 schon. Servus in Österreich heißt es dann oder vielleicht na servus, denn billig wird der ESC sicher nicht. Unsere Schätzfrage vor der Pause lautete, wie hat er denn oder wie viel hat er denn in Basel gekostet? Und die Antwort darauf, 65 Millionen Euro. Schauen wir mal, ob das ein Richtwert ist. Ich begrüße in der Zwischenzeit meine zwei Gäste. Katrin Auer ist bei uns SPÖ-Budget, Kultursprecherin natürlich. Budget natürlich auch ein Thema, aber herzlich willkommen immer in der Eigenschaft als Kultursprecherin.
Danke für die Einladung.
Und Klaus Albrecht Schröder ist bei uns Ex-Direktor der Albertina. Grüß. Schönen guten Abend. Ich möchte, bevor wir über das Gerstl reden, über die Performance vom Samstag reden. Wie toll fanden Sie JJ am Samstag?
Sehr. Also ich bin ein ausgesprochener Eurovision-Fan. Ich schaue das schon, seit ich mich erinnern kann. Und wir haben uns wieder selbst übertroffen und ich bin begeistert von dieser Leistung, von der künstlerischen Leistung und natürlich, wie wir performt haben, generell als Österreich.
Herr Schröder.
Also ich bin kein Fan des Eurovision Song Contests. Ich habe 1966 mit großer Freude gesehen, dass Udo Jürgens gewonnen hat. Da war ich live dabei. Ich war natürlich total begeistert, als ABBA gewonnen hat. Und das waren meine einzigen zwei Erfahrungen mit dem Song Contest. Aber diesmal habe ich mich sehr gefreut. Noch dazu deswegen, weil ich wirklich sagen muss, dass dieser JJ eine hervorragende Contertenor-Leistung geboten hat. Wie er im Falsett in der Kopfstimme singt, das ist schon ganz, ganz außergewöhnlich. Und das habe ich wahrscheinlich noch mehr bewundert als den Song als solchen. Und ich fand auch, dass die Auszeichnung zu Recht erfolgt ist. Ich habe auch sehr stark auf Israel gesetzt, zu einem Zeitpunkt, wo das nicht abzusehen war. Aber der Sieg hat zu Recht Österreich gebührt.
Man sagt ja, der Countertenor, der hat jetzt einen Boom ausgelöst, dass das quasi ein Musikstil wird, auch in der klassischen Musik, der ein bisschen öfter zu hören sein wird.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Boom ist, der auf einen Stilwechsel zurückzuführen ist, aber tatsächlich war in meiner Kindheit und Jugend in den 60er und 70er Jahren es ganz, ganz selten überhaupt auf den Contertenor zu stoßen und erst vor wenigen Wochen durfte ich einen Vortrag über Pergolesi Stabat Mater halten und da begegnen einem sofort hervorragende Contertenöre, wie es sie früher nicht gegeben hat. Und dass das jetzt auch in der Populärmusik Platz greift, ist natürlich für einen Musikliebhaber wie mich schon sehr, sehr erfreulich. Ich hoffe, dass JJ deswegen nicht die klassische Musik vernachlässigt und dass man ihn auch in der jungen zeitgenössischen Musik, wo zu Österreich sehr, sehr viel leistet, auch einmal hören kann.
Da kommen wir noch zum Thema dazu, ob sich das vielleicht auf beide Musikgenres positiv auswirken kann, was wir natürlich hoffen wollen. Zuerst einmal, aber das habe ich schon angekündigt, reden wir über die Kohle, über das Gerstl, über das Geld, denn es wird sehr teuer. Jubeln Sie jetzt immer noch mehr über JJ oder weinen Sie schon, weil es sehr teuer werden wird?
Ich glaube, die Freude ist enorm und die wird sich ein Jahr halten und auch nach dem Eurovision werden wir wieder froh sein, dass wir ihn wieder in Österreich zu Gast hatten, weil auch vor 10 Jahren war das Resümee ein sehr positives und auch der Bürgermeister von Basel hat jetzt schon verkündet, wie toll Basel realisiert hat mit der Wertschöpfung, mit den Gästen, mit den Nächtigungszahlen und ich glaube, das sind Dinge, über die man sich nachhaltig freuen kann und da gibt es keinen Grund zum Jammern, ganz im Gegenteil.
Weil Sie Basel gesagt haben, 65 Millionen, ich meine, das ist einmal ein Richtwert, das kann natürlich auch weit unterschritten werden, was österreichische Budgets betrifft. Aber können wir uns den ESC 26 wirklich leisten?
Also ich glaube, da kommt so viel Geld zurück in die Staatskassen und in jede Kasse, sei es jetzt beim Gastronomen, sei es beim Hotelier, sei es beim Souvenirstand, egal wo, es wird jeder daran verdienen und vor allem die Künstler und Künstlerinnen sollen daran verdienen und die Menschen, die in der Kulturbranche tätig sind. Und das sind die, die hinter der Bühne arbeiten, auf der Bühne arbeiten, die Musik produzieren, komponieren. Also das ist so viel Arbeit und Wertschöpfung, was da drinnen steht und das ist eine große Freude für uns.
Und es bleibt sehr viel natürlich im Land, weil es ja hier auch stattfindet, Herr Schröder. müssen wir uns den ESC 26 leisten?
Na, vorneweg würde ich jetzt fast ein bisschen ironisch meinen, einige Regierungsmitglieder müssen gewusst haben, dass wir ihn gewinnen, und dann hat man etwa genau diese Einsparung im Doppelbudget 25, 26 vorgesehen, um den auszurichten und ausrichten zu können. Und da die weiteren Einsparungen im Strategiebericht des Bundesministeriums für Finanzen bis 29 weitere dramatische Einsparungen im Kulturbudget vorsehen, vermute ich jetzt, dass wir auch noch andere Festivals in den folgenden Jahren ausrichten werden. Nein, in Wahrheit, natürlich muss man sich so etwas schon leisten können. Wir können stolz darauf sein, das ist ein internationales Ereignis, das eine große Öffentlichkeit hat und hat daher einen Werbeeffekt. Ob denn unbedingt Wien braucht, das ohnehin einen großen Tourismus hat, das weiß ich jetzt nicht. Ob sich aber deswegen schon Wales vordrängen muss, habe ich auch meine Bedenken.
Aber es ist kein Plädoyer für eine andere Stadt außerhalb Wiens, das ist ja auch noch Graz.
Eben nicht, ich wollte damit sagen, ja. Wien braucht sicher nicht zusätzliche Zugkräfte. Wien ist eine unglaubliche Kulturmetropole ohnegleichen, leidet zum Teil sicher schon unter Overtourism, aber so ein Festival gehört in die Bundeshauptstadt.
Wie sehen Sie das?
Ich möchte mir jetzt noch nicht festlegen, wo. Ich glaube, überall ist ein guter Standort, um beim ESC auszurichten in Österreich. Es hat dann jede Region ihre Vorteile daraus. Das muss wohl überlegt sein. Ich glaube, Wien hat sich schon einmal hervorragend geschlagen. Ich würde es jetzt weniger verstehen, wenn es gerade in die Stadt Wels kommt, wo doch die FPÖ in Oberösterreich dafür bekannt ist, dass sie Regenbogenfahnen in den Mistkübel wirft. Ja. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht genau der richtige Ort unter einem FPÖ-Bürgermeister. Aber ich glaube, es gibt genügend andere Städte, die in Österreich, die das leisten könnten und gerne würden. Und warum nicht wieder Wien? Also ich fände es toll.
Die Entscheidung ist eben noch nicht gefallen und sie wird natürlich erst getroffen, vielleicht sogar erst im Laufe des Sommers. Es ist ja doch noch ein bisschen Zeit. Aber weil Frau Auer gesprochen hat von dieser großen Wertschöpfung, die dieses Event dann nach Österreich bringen dürfte, schon vor 10 Jahren gebracht hat und vielleicht jetzt auch 26 bringt. Was tun denn die Song Contest-Besucher, wenn sie zum Beispiel in Wien sind? Was war denn vor 10 Jahren? Sind die dann auch in die Albertina gegangen?
Naja, wenn Sie am Tag 3.000 bis 5.000 Besucher und an manchen Tagen mehr 6.000, 7.000 Besucher haben, so spüren Sie das nicht. In der Albertina konnte ich nicht sagen, dass ich deswegen etwas spüre. Das Einzige war bei der, helfen Sie mir, die abgesagt wurde. Das Konzert, das wegen Terrorwarnung abgesagt
wurde. Ach so, das war das Taylor Swift-Konzert.
Taylor Swift, da haben wir es gemerkt. An dem Tag haben wir, glaube ich, 16.000 Besucher plötzlich gehabt, weil die Swifties zu
gerade
uns gekommen sind, die Albertina dann sofort hineingegangen ist, weil wir ein Angebot gemacht haben. Sonst merkt das eine Kultureinrichtung wie die Albertina oder ein wirklich großes, boomendes Museum, das 1,3, 1,4 Millionen Besucher im Jahr hat, nicht. Das ist aber auch gar nicht der Punkt. Außerdem bin ich als Generaldirektor der Albertina, der ich das im Vierteljahrhundert geführt habe und dieses Argument weiß Gott oft genug auch ins Feld geführt habe, etwas skeptisch. Ich kenne natürlich den Trick, dass jeder Kultur-Euro, den man ausgibt, 3 oder 5 oder 7 andere verdient. Noch einmal, da kann ich also nur raten, unser Kulturbudget auf 2 Milliarden zu erweitern und dann verdienen wir 25 Milliarden. Am Ende des Tages kosten solche Veranstaltungen und wir sind in Europa, nicht in den USA. Das sind nicht kommerzielle Veranstaltungen, das ist ein Teil unserer kulturellen Werte, so wie wir Filme, wie wir Museen und andere Einrichtungen fördern. Daher darf das etwas kosten, ohne dass man überlegt, ob man das immer gleich gegenrechnen kann.
Wir haben schon ein paar Mal angesprochen bekommen von Herrn Schröder das Kulturbudget und das ist natürlich klamm in diesen Zeiten, so wie jedes Budget klamm ist in diesen Zeiten. Aber jetzt ist der Song Contest noch dazu anders als andere Kulturevents, die regelmäßig stattfinden. Festspiele Bregenz, Salzburg, Festwochen Wien, von mir aus auch große Ereignisse wie die Ski-WM, die auch jahrelang vorher schon planbar sind. Wie passt denn der ESC da in ein Budget, wenn man in einem Jahr das alles aufstellen muss?
Ja, da werden sich jetzt genügend Köpfe darüber, also Menschen darüber den Kopf zerbrechen, angefangen natürlich beim ORF selbst, der das austragen wird. Und das Gute ist, dass es die Erfahrungswerte gibt vor 10 Jahren, auf die man jetzt zurückgreifen kann. Ich glaube, da muss man wirklich nur in die Schublade greifen. Und man hat es ja kommen sehen, dass JJ gewinnen wird. Also ich glaube, da ist man jetzt nicht komplett unvorbereitet. Aber natürlich geht es darum, dass wir jetzt alle zusammenhelfen, dass wir schauen, wie können wir das finanzieren, weil wirklich einfach sehr viel Geld dann wieder zurückkommt.
Wie verteilt sich das denn? In Basel war es ja auch nicht so, dass die SRG, die Schweizer Fernsehgesellschaft, alles bezahlt hat, sondern eben auch Stadt und Kanton. Hier in Österreich wären natürlich im Fall von Wien natürlich das Land Wien, vielleicht auch der Bund gefragt. Wie könnte sich das dann aufteilen?
Also wir werden sicher zusammenhelfen. Ich kenne jetzt die genaue Aufteilung, kenne ich nicht, aber wir werden da sicher zusammenhelfen, weil selbst die Stadt Wien hat natürlich das beste Einvernehmen mit dem Kunst- und Kulturminister und generell muss man halt alle Stakeholder ins Boot holen. Also da vom Tourismus, einer Wirtschaftskammer, alle, die dann im Endeffekt davon profitieren, sollte man da alle mit ins Boot holen.
Jetzt ist es natürlich schwierig, weil beim Finanzieren zuerst Steuermittel natürlich gefragt sind, denn die Kosten fallen ja jetzt sofort an und dann gibt es vielleicht Wertschöpfung und folgende Einnahmen und das wird dann irgendwie wieder zurückfließen ins Budget und da hoffen dann alle, dass das dann mehr ist und dass die Wertschöpfung größer ist als das, was man vorher ausgegeben hat. Aber kann man das tatsächlich so beziffern? Was würden Sie sagen, Herr Schröder?
Nein, die Einnahmen, wie wir wissen, sind dermaßen diffus. Das geht in Essen, Gastronomie, in die Hotellerie, aber das geht natürlich auch in Kulturbesuche, das geht aber auch in den Prater vermutlich, dass jeder sagt, er hat einen guten Grund, warum er einen Teil dieses Kuchens, der eingenommen wurde, erhält. Ich denke auch, dass bei einer Veranstaltung wie dieser zu Recht die Tourismusministerin oder Staatssekretärin sich da zu Wort gemeldet hat. Ich glaube auch, dass nicht jedes Konzert in der Stadthalle oder im Habelstadion vom Kulturbudget finanziert wird, sondern da gibt es ganz andere Einrichtungen, die hier dann sich viel leichter tun, auch mit dem diffusen Bild der gegengerechneten Erträge.
Wie würden Sie das beurteilen, wie es nächstes Jahr dann ausschaut um die Kulturfinanzierung in Österreich, auch im laufenden Jahr schon, wo es ja wirklich Einsparungen geben wird? Werden wir nächstes Jahr den ESC haben und sonst rundherum fällt alles wüst? Wie robust ist denn das?
In Österreich sind einmal einige Flaggschiffe ohnehin sehr stabil unterwegs. Das soll man jetzt mal ganz klar sagen. Wir sind eine Nation, die auf einem sehr hohen Niveau immer klagt. Keine Frage, dass die Bundestheater und die Bundesmuseen unglaublich stabil sind, nicht zuletzt durch ihren Eigenertrag, den sie erwirtschaften. Da sehe ich keine Gefahr. Auch die Möglichkeit, jetzt diese Investitionen in die Eingangssituation des Belvedere oder des Kunsthistorischen Museums zu verschieben und nur die Planungskosten diesen Museen zu überlassen, halte ich für eine durchaus tragbare Situation. Ich erinnere mich, wie ich jahrelang, ob das die Propter Homenes Halle, die Kahn Galleries, die Tietze Galleries, viele andere Hallen nur privat finanziert habe, das im Bundestheater in einer glücklichen Lage. Was den Film betrifft, ist das sicher eine schwierige Situation, zumal auch der ORF seine 8 Millionen ja einfriert. Die Inflation wird hier nicht abgegolten, damit werden die 8 Millionen in den kommenden Jahren immer weniger. Dazu kommt, dass auch aus TV- und Streamingdiensten bereits im nächsten Jahr um 10 Millionen weniger ausgeschüttet werden. Der österreichische Film ist in einer schwierigen Situation. Wirklich Sorgen machen mir allerdings wirklich die vielen, vielen kleinen Einrichtungen. Denn es ist ja das Kunst- und Kulturbudget letzten Endes eines, das nicht nur für die Tanker da ist, die das Bild der Österreichs in die Welt hinaustragen, sondern wie im Sport auch, da kennen wir die Spitzensportler, aber es bedarf dieses unglaublich breiten Feldes des Breitensportes, aus dem dann die Einzelnen hervorkommen, die wir dann alle bewundern und denken, in die fließt allein das Geld, das tut es gar nicht. Und da ist natürlich die Kürzung, die man jetzt im Budget sieht, schon dramatisch. Ich habe mir aufgeschrieben, von 670 fällt das jetzt mal auf 630, dann auf 602 und im Strategiebericht des Bundesfinanzministeriums auf 520 Millionen im Jahr 2029. Das würde keinen Stein auf dem anderen mehr stehen lassen. Wir wissen alle, wie es dazu gekommen ist. Das war eine Corona-Politik, bei der das Geld abgeschafft war, dass eine falsche Inflationsbekämpfung war. Und jeder sagt für sich, die Pensionisten ebenso wie die Kulturschaffenden, wir haben das mit Sicherheit nicht verursacht, diese Schlamassel. Da sind andere verantwortlich, aber wir müssen es jetzt alle ausbaden. Und da muss Österreich aufpassen, wir werden nicht mehr das Silicon Valley werden, wir werden nicht mehr ein Technologiezentrum werden. Wir sind nicht nur eine Kulturmetropole in Wien, sondern eine Kulturnation in ganz Österreich. Und wenn wir das gefährden, könnte uns 11, 12, 13% des Bruttosozialprodukts wegfallen, denn ein großer Teil des Tourismus ist kulturgeneriert.
Aber wie sehen Sie es?
Also ist es so, wie es der Herr Finanzminister Matterbauer gesagt hat, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht Zinsen zahlen müssen in Millionen und Milliardenhöhen, sondern dass wir wirklich Geld investieren und uns aus der Krise herausfinanzieren. Das heißt, die Wirtschaft ankurbeln, aus der Rezession rauskommen und da ist die Kulturbranche, die Kulturindustrie ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Was da Arbeitsplätze geschaffen werden, was auch der ESC Arbeitsplätze schaffen wird und sichern wird, ist wirklich unbestritten und das ist genau das Wichtigste, dass wir jetzt schauen, diese Prognosezahlen, die Sie jetzt erwähnt haben, die sind Natürlich richtig, weil wir jetzt geschaut haben, dass wir ein seriöses, transparentes Budget auf den Weg bringen für die nächsten Jahre. Aber alles unter dem Aspekt, es muss die Wirtschaft auch angekurbelt werden. Und wird die Wirtschaft angekurbelt und kommen dann wieder Steuereinnahmen, Abgaben und so weiter mehr herein, als bisher vielleicht prognostiziert werden kann, mit Stand der Dinge heute, dann natürlich schaut es anders aus. Und ich bin mir sicher, da bin ich mir hundertprozentig sicher, sowohl der Herr Vizekanzler, der Kanzler, der Herr Finanzminister haben wirklich ein Auge darauf, sobald etwas wieder retour kommt, wird es auch wieder investiert und genauso in die Kultur und in die Kunst, weil es tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor ist und eine Branche, die wir ganz dringend brauchen.
Aber die Zahlen, die wir gehört haben von Direktor Schröder von 670 Millionen auf 630, 602 und dann letztlich 520 im Laufe von mehreren Jahren, ist doch besorgniserregend.
Es ist tatsächlich so, dass die Regierung, die zuvor im Amt war, nämlich Schwarz-Grün, noch weniger vorgesehen hätte, nämlich um hunderte Euro weniger. Das war der Finanzrahmen, der tatsächlich viel, viel weniger budgetiert hatte. Und im Vergleich dazu haben wir jetzt mehr Geld zur Verfügung gestellt. Und wir haben Dinge abgesichert, die, ich würde jetzt nichts schön reden, aber man muss schon auch davon reden, was alles weiterhin möglich ist und weiterhin abgesichert ist und sogar etwas ausgebaut werden konnte. Es wird weiterhin möglich sein, VRP zu fördern. Es wird weiterhin möglich sein, die Bundestheatereinrichtungen, Bundesmuseen und so weiter sind abgesichert. Aber auch diese kulturellen Nahversorger, von denen Sie gerade gesprochen haben, in der Breite im ganzen Land, sollen auch weiterhin versorgt werden natürlich. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese Partizipation, dieser Niederschwelligkeit ermöglichen. Und natürlich müssen wir ganz genau schauen, welche Förderung ist wo treffsicher eingesetzt. Das ist ganz wichtig, egal in welchem Bereich. Aber ich glaube, da sind wir wirklich in der Kultur noch mit einem, also davon gekommen, weil tatsächlich wir alle wissen, auch in den höchsten Rängen der Regierung, dass die Kultur immer ein Geld auch verdient hat und hier auch die Förderungen gut eingesetzt sind.
Ich freue mich, dass Sie optimistisch sind. Natürlich geben die Wirtschaftszahlen Österreichs im Augenblick keinen Anlass zum Optimismus. Wir sind jetzt schon seit 2 Jahren das Schlusslicht in Europa. Wir haben die höchste Inflation. Wir sind nur in der Arbeitslosenrate, Gott sei Dank, nicht noch weiter abgefallen. Insofern wäre ich vorsichtig, dass wir es nur auf das Prinzip Hoffnung setzen. Mir macht halt Sorgen, dass man sich immer vorstellt, es wird besser werden und von Jahr zu Jahr werden all diese Werte, Bruttosozialprodukt sinkt, statt dass es steigt. Die Inflation sinkt nicht, sondern steigt. Dass wir da übersehen, wie wir wirklich großzügig hier gegensteuern können. Mich freut, dass Sie für die Kultur eine Lanze brechen. Das ist Ihre Aufgabe. Ich kann hier aktiv nur mehr partiell in meinem eigenen Bereich heute etwas beitragen, nicht mehr wie die Albertiner. Aber ich warne eben wirklich davor, einen Kahlschlag zu machen, der die Kleinen trifft. Die sind schon sehr, sehr wichtig. Die Kleinen sind nicht klein für die Österreicher. Die Kleinen sind nur klein, weil sie relativ kleine Summen bekommen. Aber wenn man denen etwas kürzt, existieren sie plötzlich nicht mehr, stehen sie vor dem Nichts. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
An so einem Jubeltag, den wir eigentlich haben, aber natürlich, wenn es ums Budget geht, ist es auch ein bisschen traurig, immer wie es aussieht, will ich trotzdem beschließen, nochmal mit einer positiven Ausblick, weil wir es vorher schon angesprochen haben, welche Rolle spielt es denn Ihrer Meinung nach, dass JJ eben Opernsänger ist? Kann das der Oper in Österreich helfen? Oder von mir aus auch anderen Kulturschaffenden, dass der ESC so einen Erfolg hat mit JJ?
Also da bin ich mir ganz sicher, dass es der Oper helfen wird und der klassischen Musik an sich, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieses kulturelle Erbe auch an die Jugend weitergeben. Und ich war jetzt begeistert, wirklich wie dieses junge Team rund um JJ das medial kommuniziert hat, wie die Social Media eingesetzt haben, wie die Inszenierung auf der Bühne war, wie der Song an sich war, wie JJ auftritt. Also ich finde das sowas von vorbildlich und diese jungen Menschen muss man da ans Ruder lassen und wirklich machen lassen. Und wann sich dann die Jugend heute auch für klassische Musik und für Oper oder die ganze Bandbreite vom Barock bis in die zeitgenössische Musik interessiert, dann ist das genau das, was wir brauchen. Und um diese kulturelle Bildung werden wir uns aber sowieso in Zukunft noch mehr kümmern.
Kann das beflügeln? Nicht nur Oper, vielleicht auch andere Kulturschaffende?
Also bei Oper denken wir hoffentlich jetzt alle drei nicht an die Wiener Staatsoper. Die braucht das ebenso wenig, wie das einige ganz große Kulturtanker brauchen. Aber die zeitgenössische Musik in Österreich, die braucht das unbedingt. Die zeitgenössische ernste Musik, blöderweise, wenn man das so ausdrückt gegenüber der Popular Music, die braucht das wirklich. Denen fehlt das Geld. Wir dürfen nie vergessen, dass wir oft auf einem hohen Niveau klagen und dann vergessen wir, dass ein Lyriker fast nichts bekommt. Wenn jemand einen Auftrag für eine zeitgenössische Oper bekommt, arbeitet daran 3 Jahre und kriegt 100.000 Euro und dann wird das 3 oder 4 Mal in Klagenfurt aufgeführt. Und wenn dort Ort, an solchen Orten plötzlich ein Sänger wie JJ auftritt, dann denke ich, ist das wirklich ein unglaublicher Faktor, der positive Resonanz hat. Nicht, wenn er in einer Wiener Oper in einem Haupthaus auftritt. Die brauchen das nicht. Die Unterstützung sollte immer denjenigen gelten, denen wir helfen müssen.
Na, dann schauen wir mal, wo das alles ankommt und lassen uns überraschen von dem, was in diesem nächsten Jahr auf uns zukommt und worüber wir uns noch freuen dürfen. Klaus Albrecht Schröder war bei uns. Vielen Dank. Katrin Auer, vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön. Wiedersehen.
Danke. Danke vielmals. Und hier auf Puls 24 geht's gleich weiter mit Wild umstritten. Heute bei Jakob Wirl diskutieren Eva Ernst Cicic, Bernd Hinteregger und Robert Willacker. Es geht natürlich ums Thema Nummer 1, den Song Contest, aber nicht nur. Schönen Abend auf Puls 24.